dürft gerne Platz nehmen. Ich wünsche euch allen, ob Gästen, ob Leute, die regelmäßig zum Gospelhaus kommen, ein richtig, richtig gutes, gesegnetes Jahr 2024 ist. Gefühlt schon so lange her, schon über eine Woche, das Jahr schon wieder alt, aber die wenigsten von euch habe ich schon mal gesehen. In den letzten Tagen wünsche ich dir einen guten Start ins neue Jahr, wünsche dir Gottes Segen, wünsche dir Gunst, wünsche dir, dass Gott deine Gebete erhört und dass Gott einen guten Plan für dein Leben schreibt, wo du in 12 Monaten zurückblickst und sagst, es war ein gutes Jahr 2024. Vielleicht hast du dir sogar ein paar Vorsätze genommen. All die sich keine Vorsätze genommen haben, herzlichen Glückwunsch. Ihr werdet schon nicht enttäuscht werden. Ich habe mir auch keine genommen. Da dachte ich mir, irgendwann hast du die Leier durch. Das hast du so oft versucht schon. Selten funktioniert es wirklich lange. Und ich weiß nicht, ob Vorsätze unser Leben verändern. Wenn du dir welche genommen hast, auch dazu herzlichen Glückwunsch. Wir alle wünschen dir viel Gelingen und erzähl uns gern von deinen Erfolgen. So völlig unabhängig davon, ob du dir Vorsätze genommen hast oder nicht, ich wünsche dir, dass das Jahr 24 gute Fortschritte für dich bringt, gute Entwicklungen, neue Freundschaften, Beziehungen, Connections, auch mit Gott, gute Erlebnisse. Metamorphose ist so ein Begriff aus der Biologie, der beschreibt den Wechsel von Organismen in der Biologie vom Larvenstadium ins Adultstadium, ins Erwachsenenstadium, die einen kompletten Turnaround darstellen. So eine typische Metamorphose ist die Metamorphose von der Larve, von der Kaulquappe, die zum Frosch wird. Eine Kaulquappe wird als Laich abgelegt im Wasser, in einem Tümpel, in einem See. Und dann kommt diese Metamorphose und aus der Kaulquappe entsteht ein Frosch, der auf einmal in der Lage ist, an Land zu leben. Immer noch am Gewässer, aber auf dem Land. Die krasseste Metamorphose, die wir kennen, ist die Metamorphose von einer Raupe, die zum Schmetterling wird. Eine Raupe, haarig, pummelig, träge, dick, hängt sich an so einen Ast, spinnt seinen eigenen Sarg, einen Kokon und stirbt in diesem Kokon. Und du denkst von außen, jetzt ist es vorbei, das war's, da kommt nichts mehr. Aber wenn du lange genug zuschaust, fängt irgendwann etwas in diesem Kokon an, sich zu bewegen, der Kokon bricht auf. Und auf einmal entsteht so ein Schmetterling, zart, grazil, bunt, leicht, in der Lage zu fliegen. Metamorphose. Ich weiß nicht, wie deine Vorsätze aussehen, aber manchmal wünsche ich mir für mich so eine Metamorphose. Einfach mal 20 Kilo weniger, einfach mal fliegen können, einfach mal jemand komplett anderes sein. Das Alte abstreifen und in was komplett Neues eintauchen, einfach so über Nacht. Du gehst morgens abends ins Bett zum Schlafen und du wachst morgens auf und auf einmal sind deine Kinder brav. Deine Frau ist 3-Sterne-Köchin geworden. Der Garten ist gemacht. Dein Haus ist renoviert. Die Schulden haben sich erübrigt. Du hast eine neue Sprache gelernt. Du kannst auf einmal Geige spielen oder weiß ich was, wovon du träumst. Manchmal haben wir so Träume im Leben. Als Kind sind die vielleicht noch so ein bisschen illusorisch. Als Kind möchte man Robin Hood werden, der Held der Unterdrückten. Vielleicht wollen wir irgendwann Fußballstar werden, Thomas Müller oder Cristiano Ronaldo. Dann wisst ihr auch irgendwie so Florian Silbereisen, der Schwarm aller Schwiegermütter oder Helene Fischer, die singende Schönheit. Keine Ahnung, was dein Traum ist. Manchmal haben wir so die Vorstellung von, Gott könnte doch einfach so eine Metamorphose schenken. Wir gehen abends schlafen am 31.12. und wir wachen am 1.1. auf im neuen Jahr und alles ist anders. Wir haben einen Job gefunden. Wir haben ein Häuschen gefunden, wir sind schwanger geworden. Manchmal haben wir so Wünsche, die auch berechtigt sind. Nicht jeder Traum ist falsch, aber nicht jeder Traum ist realistisch. Aber wenn wir in die Bibel reinschauen, dann entdecken wir, dass Gott in jeden Einzelnen von uns mehr Potenzial reingelegt hat, als wir bis jetzt erleben oder leben. Nicht immer passiert es durch eine Metamorphose, einfach so von jetzt auf gleich, das, was über dich kommt. Manchmal ist es einfach ein Prozess. Möchte dir Mut machen, unabhängig davon, ob du dir Vorsätze genommen hast oder ob du dir keine Vorsätze genommen hast, dich innerlich auf die Reise zu machen. Sag Gott, ich möchte das volle Potenzial, was du in mich reingelegt hast, zur Entfaltung bringen. Möchte glauben an das, was du an Träumen, an Visionen, an Verheißungen in mein Leben reingesprochen hast, vielleicht erst letzte Woche, vielleicht auch schon vor 10 Jahren. Muss nicht als Metamorphose über Nacht passieren, aber ich will mich auf den Weg machen, mit dir gemeinsam das zu entdecken, was du an Neuem, an Größerem, an Schönerem für mich vorgesehen hast. Und wenn wir die Bibel reinschauen, dann entdecken wir Lebensgeschichten, die uns ganz viel Mut machen, dass Veränderung möglich ist. Saulus wurde zum Paulus. Das war auch so eine wirkliche Metamorphose, als Christenverfolgung auf dem Weg nach Damaskus unterwegs gewesen, eine Gottesbegegnung gehabt, das Licht erscheint ihm, eine Stimme aus dem Licht spricht zu ihm und so. Und es verändert sein Leben so nachhaltig und so radikal, dass er vom Christenverfolger zum Christenfreund wurde, dass er auf einmal anfängt, das Evangelium zu verkündigen, sein Leben zu riskieren für diese Botschaft, die sein Leben verändert hat. Und es gibt diese radikalen Lebensveränderungen immer wieder. Aber es ist nicht die Norm. Es gibt auch Metamorphosen, die prozesshaft über Jahre stattfinden. Ich möchte heute mit euch ein bisschen über Abraham nachdenken. Die Bibel nennt ihn am Anfang Abram, was so viel heißt wie erhabener Vater. Und am Ende wird er Abraham genannt, Vater vieler Völker. Wir merken, das liegt sprachlich im Hebräischen ganz nah beieinander, Abram und Abraham. Aber inhaltlich ist doch ein Unterschied, ob jemand ein erhabener Vater ist oder ein Vater vieler Völker. Abraham wurde von seinen Eltern Abram genannt mit dem guten Wunsch, dass er ein erhabener Vater werden sollte. Tragischerweise hat er bis ins Alter von über 80 Jahren gar kein Kind gehabt, gar keinen Nachwuchs gehabt. Er war Abram, erhabener Vater, ohne wirklich ein Vater zu sein. Aber wer die Bibel weiterliest, am Ende seines Lebens wurde aus Abram, Abraham, der Vater vieler Völker. Auf dieser Reise von Abram, vom erhabenen Vater zum Vater vieler Völker, wurde er zum Glaubensvater für ganz, ganz viele. Bis heute sprechen Christen von Abraham als einem der Glaubensväter aus dem Alten Testament, Abraham, Isaak und Jakob. Viele Menschen wurden durch das Leben von Abraham inspiriert. Gott spricht zum ersten Mal zu Abraham, damals 75 Jahre alt, und er schenkt ihm eine Verheißung, dass er ihm viele Nachkommen schenken wird. Und es dauerte aber 25 Jahre, bis er 100 Jahre alt war, bis der Sohn der Verheißung, Isaak, tatsächlich geboren wurde. Ein Prozess, für den biologisch eigentlich 9 Monate ausgereicht hätten, wird, warum auch immer, gestretched auf 25 Jahre. Und vielleicht darf uns das auch so ein bisschen entspannen. Manchmal denken wir, wenn wir unser eigenes Leben anschauen, da geht nichts vorwärts, da bewegt sich nichts. Ich trete auf der Stelle, vielleicht auch schon mal gedacht. Schaust heute in den Spiegel und denkst dir, immer noch derselbe Typ, der mich gestern angeschaut hat. So, Abrahams Leben hat sich nicht von heute auf morgen verändert, sondern über 25 Jahre. Vielleicht kannst du in dein Leben mal 25 Jahre zurückrechnen, wo du da warst, wo du gelebt hast, wie du ausgesehen hast. Nicht immer hat sich zum Besseren verändert, aber so, versteht ihr, 25 Jahre, da kann viel passieren. So, und nicht alles, was Gott in unserem Leben tut, passiert über Nacht. Manche Charakterveränderung, manche Persönlichkeitsentwicklung, mancher Glaubensfortschritt passiert nicht über Nacht, sondern über Prozesse, über Jahre, manchmal sogar Jahrzehnte. Und Abraham hatte so eine Glaubensreise hinter sich, die ich gerne noch mal ein bisschen genauer mit euch anschauen möchte, insbesondere 4 Phasen, die ich meine zu erkennen, wenn wir das Leben von Abraham so ein bisschen studieren und wie sein Glauben sich entfaltet hat. Die erste Phase, durch die Abraham mit seinem Glauben durchgegangen ist, war die Phase, dass Glauben getestet wird. Glaube wird getestet. Test ist nicht etwas, das uns in Jubelstürme ausbrechen lässt. Aber Tests sind nicht per se schlecht. Manche Tests sind gut und manche Tests sind notwendig. Ich habe schon letzten Sonntag gebeichtet, dass ich aktuell ohne Führerschein unterwegs bin, also nicht ohne Auto, aber ohne Führerschein. 10 Tage noch, also ihr dürft noch beten. 10 Tage, dann kommt der Führerschein zurück, dann darf ich ihn wieder abholen, zu schnell gefahren. So, war ich jetzt die Tage ein bisschen öfter mit meiner Frau unterwegs, bin öfter mit meiner Frau unterwegs, aber normalerweise, wenn wir unterwegs sind, sitze ich am Steuer. Was nicht bedeutet, dass ich bestimme, wo wir hinfahren, aber ich fahre das Auto. Und sie sitzt nebendran, ist so die Rollenaufteilung, mit der sie gut leben kann und ich eigentlich auch ganz gut. So, jetzt mussten wir die Rollen tauschen und auf einmal saß meine Frau am Steuer und die fährt normalerweise Golf Plus. Liebt sie auch, ist ein kleines, kompaktes Auto und da kennt sie sich mit aus. Und ich habe einen schönen Dienstwagen, Audi A6, alles eine Nummer größer. Und wenn es sein muss, fährt sie den auch, aber nicht, wenn es anders geht. So, aber wenn wir jetzt ein bisschen längere Strecken und, meine Frau hat sich schneller an das große Auto gewöhnt, als ich gedacht habe. So, und wenn jemand denkt, Frauen würden langsam fahren, dann irrt er auch. So, gestern waren wir auf der Autobahn unterwegs, 160, 170. Am Anfang dachte ich, Schatz, das ist ein Audi A6, Autobahn, darfst du ein bisschen schneller fahren. Inzwischen denke ich mir, muss nicht alles ausreizen, was geht. So 180, 190 und so. Sie sagt, ich bin ein besserer Beifahrer, als sie dachte. Und ich denke, sie ist eine bessere Fahrerin, als ich dachte. So, aber bei 180, 190 wird es schon schnell. So. Ich denke mir, gut, dass ihre Fahrkenntnisse getestet wurden. Also schon eine Weile her. Also sie hat einen Führerschein, im Gegensatz zu mir. So, ihr Fahren wurde getestet. Und ich denke mir, nicht jeder Test ist schlecht. Manche Tests, wenn man sich Menschen anvertraut, ist immer gut, sich getesteten Menschen anzuvertrauen. Okay? Wenn du vorhast, dieses Jahr in Urlaub zu fliegen, stell sicher, mit einer Fluggesellschaft zu fliegen, wo die Piloten einen Test durchlaufen müssen, bevor sie ins Flieger steigen dürfen. Ist bei den meisten der Fall. Also nicht, dass euch so. Mancher Test macht Sinn. Weiß nicht, wer von euch schon mal eine Vollnarkose hatte. So, du liegst im Krankenhaus, wirst innerlich so äußerlich darauf vorbereitet. Den Anästhesisten sieht man meistens noch. Das ist der mit dem Kittel, mit der Maske und dann kommt irgendwie so eine Infusion. Aber irgendwann bist du dann weg und dann kommen Ärzte ins Spiel, die hast du noch nie gesehen. Die schneiden dein Knie auf, die machen einen Kaiserschnitt, die operieren dein Herz, die pflanzen eine neue Hüfte ein, was immer die eben so auf dem Plan haben. Gut zu wissen, dass dieser Arzt getestet wurde, bevor er auf dich losgelassen wird. Manchmal staune ich, was man alles darf in unserem Land, ohne getestet zu werden. Zu Hause ausziehen, heiraten, Kinder kriegen. Verrückt. Aber um Auto fahren zu können, musst du einen Test machen. So. Ich bin nicht grundsätzlich gegen Tests, ist alles, was ich sagen möchte. Glaube wird getestet und nicht jeder Test ist schlecht. Bevor wir uns anderen Menschen anvertrauen, ist immer gut zu prüfen, ob diese Person auch getestet wurde in dem, wo wir ihr zu vertrauen haben. Und Gott testet, bevor er Abraham zum Vater vieler Völker macht, testet Gott seinen Glauben. Das wird auch schon mal in deinem Leben erlebt, dass bevor Gott dir was anvertraut an Verantwortung, an Potenzial, an Talenten, Menschen, Finanzen, dass Gott deinen Glauben testet. Nicht, weil er dir eine Falle stellen will, sondern weil er sicherstellen möchte, dass du mit dem, was du anvertraut bekommst, in der Lage bist, gut umzugehen. Gott spricht mit Abraham, Kapitel 12, Vers 1 im ersten Buch der Bibel, erstes Buch Mose. Gott spricht zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zu einem großen Volk machen. Das Erste, was mir aufgefallen ist, Gott sagt, ich will dich zu einem großen Volk machen. Das ist eine Absichtserklärung, aber es ist kein Versprechen, ist keine Garantie. Gott sagt, ich will. Das ist mein Wunsch. Das ist meine innere Festlegung. Mein Plan für dich ist, ich will dich zu einem Vater viele Völker machen, zu einer großen Nation. Aber es ist nicht eine Garantie. Da ist eine Bedingung, ein Test dran geknüpft. Gott sagt, geh und zieh aus in ein Land, das ich dir zeigen werde. Gott nennt noch nicht mal den Anfangsbuchstaben dieses Landes. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bevor ich mich auf eine Reise mache, ist immer gut zu wissen, wo es am Ende hingeht. Es ist immer gut, wenn du deinen Koffer packen musst, wenn du ein bisschen eine Ahnung hast, in welche Klimazone geht's, welche Sprache sprechen die Menschen dort, welche Essen gibt's dort. Es ist immer gut, wenn du weißt, was du einpacken musst, aber Gott verrät ihm gar nichts. Gott sagt einfach nur, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Was für ein Glaubenstest. Und jetzt müssen wir verstehen, dass Abraham war nicht in Not. Abraham war nicht einsam, Abraham war nicht alleine, Abraham war nicht mittellos. Als Abraham loszog, da zog eine ganze Mannschaft von Knechten, von Mägden, von Kamelen, von Schafen, von Ziegen. Abraham war wohlhabend. Abraham hätte easy in diesem Land, wo er groß wurde, auch alt werden können. Hätte nicht Gott gesprochen. Und Gott sagt, ich will dich zu einer großen Nation machen. Aber der Test besteht darin, bist du willig, bist du bereit zu gehen aus dem Land deiner Verwandtschaft in ein Land, das ich dir zeigen werde. Glaube wird getestet. Bevor Gott dir mehr anvertraut, ganz oft, gibt Gott dir eine Aufgabe, eine Herausforderung, einen Test, um zu prüfen, ob du in der Lage bist, das Neue, was er dir anvertrauen möchte, auch gut zu handeln. Manchmal denken wir, Glauben hat ganz viel mit Mut zu tun. Manchmal denken wir, Abraham war einfach so ein mutiger Typ und ich bin eher schüchtern, ich bin eher ein bisschen ängstlich, ich bin vorsichtig. Und Glaubenshelden, denken wir manchmal, sind mutige Menschen. Ich glaube, das ist ein kleiner, aber es ist ein feiner und entscheidender Unterschied. Ich glaube, dass Glauben viel weniger mit Mut zu tun hat als mit Vertrauen. Glauben hat viel weniger mit Mut zu tun, als wir denken, und viel mehr mit Vertrauen. Konstruierter Fall, jemand ruft mich an und sagt, Herr Striefler, wir haben Ihr Online-Verhalten analysiert. Wir haben festgestellt, dass Sie relativ gerne und relativ regelmäßig mit Ihrer Familie nach Ägypten reisen. Wir dachten, wir unterbreiten Ihnen ein Angebot. Wir haben ein schönes Hotel für Sie rausgesucht, direkt am Strand, wunderschön, alles bestens, zu einem Top-Preis, 40% Discount. Der einzige Haken ist, Sie müssen sofort sich entscheiden. Oh, ich denke mir, braucht viel Mut. Am Telefon dich zu entscheiden, eine Reise zu buchen bei einer Person, die du noch nie getroffen hast. Und ich würde mir denken, wo ist der Haken? Wo sind die Bilder? Wo ist die Garantie? Wo kann ich es prüfen? Und der Punkt ist, wenn du die Person, der du vertrauen sollst, nicht kennst oder ihr nicht vertraust, dann braucht es tatsächlich viel Mut zu glauben. Wenn jetzt aber nicht irgendeine Telefon-Hotline bei mir anruft, sondern meine Frau, sagt, Schatz, hatte ich heute Morgen ein bisschen Zeit, bin ein bisschen durchs Internet gesurft, ich habe ein Schnäppchen für uns entdeckt. 40% Discount, Top-Hotel, schöne Lage, soll ich buchen? Ich sage, Schatz, sofort. Warte keine Sekunde. Ist es Mut? Nein, es ist wenig Mut, es ist viel Vertrauen. Ich kenne meine Frau seit über 20 Jahren inzwischen und ich vertraue ihr, dass sie weiß, was sie tut. Ich vertraue ihr, dass wenn sie ein Hotel für uns als Familie bucht, dass sie ein gutes Hotel rausgesucht hat. Und je mehr du Gott vertrauen kannst, desto weniger Mut brauchst du, um im Glauben Dinge zu tun, die er dir sagt. In Kapitel 12, Vers 4 lesen wir, ganz lapidar, die Bibel ist ganz, ganz oft sehr kompakt, wir müssen dann so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen und es entfalten. Da ging Abram, wie der Herr es ihm gesagt hatte, Abram war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. Ich denke mir, 75 Jahre, die wenigsten schmeißen ihr Leben mit 75 Jahren nochmal über den Haufen. Die meisten sind froh, wenn sie halbwegs gesund und in Frieden die letzten Jahre ihres Lebens noch gut über die Runden kriegen. Und Gott spricht zu Abraham mit 75. So keiner von uns ist zu alt, dass Gott nicht nochmal sprechen könnte. So Gott spricht zu Abraham mit 75 und sagt, Abraham, es geht nochmal los, ich habe nochmal was Neues für dich vorbereitet. Pack deine Koffer, zieh los in ein Land, das ich dir zeigen werde, wenn es dann soweit ist. Und sicherlich war Abraham mutig, aber ich glaube, dass Abraham viel mehr Vertrauen hatte, als er Mut hatte. Ich glaube, er wusste einfach, dass wenn Gott spricht, Gott sich für alles sorgen wird. Und so zieht Abraham los im Glauben, im Vertrauen auf Gott. Test bestanden. Jetzt sollte man eigentlich denken, Abraham hat alles richtig gemacht. Abraham hat den Test bestanden. Jetzt läuft es von alleine. Okay? So, Abitur abgeschlossen, Führerschein bestanden. Jetzt geht es von allein. Jetzt müssen wir nicht permanent. Aber was wir auch wahrnehmen sollten, wenn wir das Leben von Abraham ein bisschen reflektieren, ist, getesteter Glaube ist nichts Statisches, sondern was Dynamisches. Manchmal denken wir so, jetzt bin ich 20 Jahre mit dem Herrn unterwegs, so fromm ausgedrückt, 20 Jahre mit dem Herrn unterwegs, ich habe die erste Klasse Glaubensgrundkurs besucht, die zweite Klasse die Grundschule, ich habe Abitur gemacht, jetzt kommt nichts mehr für mich, alle Tests abgeschlossen, jetzt wird es einfach nur noch gelebt. Aber Glaube ist nie Statisch. Glaube ist immer dynamisch und getesteter Glaube kann scheitern. Getesteter Glaube kann auch wieder scheitern. 10 Jahre später Nachdem Gott zu Abraham gesprochen hat, im Alter von 75 Jahren, ich werde dich zu einer großen Nation machen, war immer noch nichts passiert. Monat für Monat hat Abraham gehofft, dass Gott seine Verheißung wahr macht und seine Frau schwanger werden würde. Und 10 Jahre ist nichts passiert. Und nach 10 Jahren kommt seine Frau auf die Idee, sagt, Schatz, wie wäre es, wenn wir Gott ein bisschen auf die Sprünge helfen? Wie wäre es, wenn es bei mir schon nicht klappt, wenn du es einfach mal mit meiner Magd versuchst? Für uns ein völlig abstruser Gedanke, aber zu damaliger Zeit müssen wir verstehen, die Magd war einfach das Eigentum der Herrin. So, und der Gedanke war einfach der von einer, sag ich mal, einer Leihmutter, würden wir heute vielleicht sagen. Abraham schläft mit Hagar, mit der Magd von Sarah. Hagar wird schwanger und der Sohn ist wie, wenn es von Sarah geboren worden wäre. Für uns strange, für damalige Verhältnisse irgendwie rechtlich nachvollziehbar. Und Abraham lässt sich drauf ein, so ein bisschen wie bei Adam und Eva im Paradies. So die Schlange spricht zu Eva. Eva kommuniziert mit Adam und Adam lässt sich drauf ein. So der Gedanke entsteht in Sarahs Kopf, wie wäre es, wenn es bei mir nicht klappt, wenn wir es mal mit meiner Magd versuchen. Und Abraham denkt sich, so schlecht sieht die nicht aus, lass mal machen. Überhaupt kein Glaubensheld. Überhaupt kein Glaubensheld. Vor 10 Jahren ist er ausgezogen im Vertrauen, dass wenn Gott was verheißen hat, Gott es wahr machen wird. Aber 10 Jahre ist eine lange Zeit. In 10 Jahren kann viel passieren. Nicht jeder, der länger gläubig ist, wird tiefer gläubig. Manchmal werden wir oberflächlich, manchmal werden wir nachlässig, manchmal werden wir bequem. So ein Abraham denkt sich, wenn es Gott alleine nicht hinkriegt, vielleicht helfe ich ihm ein bisschen auf die Sprünge. Und die Wahrheit ist, wann immer Gott was in dein Leben hineinspricht, hat es meistens 2 Teile, Gottes Teil und deinen Teil. Selten tut Gott was komplett hundertprozentig für dich, ohne dass du in irgendeiner Form involviert bist. Aber es ist nicht immer ganz einfach, herauszufinden, was ist unser Teil und was ist Gottes Teil. Es mag immer individuell sein, da gibt es auch keine Schablone, aber wenn Gott in dein Leben reingesprochen hat, dann will ich dich herausfordern, für dich gedanklich eine Liste zu machen und sagen, was von dem ist mein Teil? Was sollte ich tun? Eine Bewerbung schreiben? Mich mit einer Frau verabreden? Einen Glaubensschritt machen? Und was ist Gottes Teil, wo ich einfach vertrauen muss, dass eine Zusage kommt, dass Liebe entsteht, dass Gott Türen öffnet, die ich nicht öffnen kann. Gefährlich wird es immer dort, wo Menschen ihren Teil verlassen und denken, Gottes Teil mitmachen zu müssen. Immer dort, wo Menschen versuchen, Gottes Teil zu erzwingen, bewegen wir uns auf dünnem Eis. Und nach 10 Jahren... war der Glaube irgendwie müde geworden. Es ist anstrengend, 10 Jahre vergebens zu glauben. Nach 10 Jahren entscheidet sich Abraham, nicht nur seinen Teil zu tun, sondern Gottes Teil auch noch mit zu erledigen. Und er wird intim mit seiner Magd. Und es passiert, sie wird schwanger. Der Kleine wird geboren, es war ein Junge, und sie nennen ihn Ismael. Was so viel heißt wie Gott erhört. In ihrem Denken war Ismael eine Gebetserhörung Gottes. Aber in Wahrheit war Ismael nicht die Frucht ihres Glaubens, sondern das Werk ihres Fleisches. Und wenn man die Geschichte ein bisschen genauer studiert, ohne jetzt tiefer einzusteigen oder das politisch werden zu lassen, die Nachkommen von Ismael sind die Nachkommen, die Völker, mit denen Israel während im Alten Testament permanent Trouble und Krieg hatte. Und wenn wir es weiterverfolgen, bis in die Neuzeit, die Völker, mit denen Israel am meisten zu kämpfen hat, unter denen sie am meisten leiden, sind die Nachkommen Ismaels. Ismael war nicht die Frucht des Glaubens von Abraham, sondern es war das Werk seines Fleisches, selbst hervorgebracht mit allen Konsequenzen. So, Gottes Verheißung hat gestimmt, dass er die Nachkommen von Abraham zahlreicher machen wird als die Sterne am Himmel und den Sand am Meer. Also es hat im Guten wie im Schlechten gestimmt, es hat im Segen wie im Fluch gestimmt. Sowohl die Nachkommen von Isaaks wurden so zahlreich, das Volk Israel, wie die Sterne am Himmel und der Sand am Meer. Aber auch die Nachkommen von Ismaels wurden so zahlreich wie die Sterne am Himmel und der Sand am Meer. Das Potenzial, das Gott in Abraham reingelegt hat, hat Gott nie zurückgenommen. Aber es war Abrahams Entscheidung, in welche Richtung er das Potenzial Gottes in Bewegung setzen möchte. Und das Potenzial, das Gott in dein Leben reingelegt hat, das will Gott nicht zurücknehmen. Aber es ist deine und meine Entscheidung, wie wir mit diesem Potenzial umgehen, wo wir dieses Potenzial einsetzen, welche Früchte daraus entstehen. Und was wir verstehen müssen, wenn wir das Leben von Abraham studieren, ist, Glaube wird getestet und Glaube ist nicht statisch, sondern dynamisch. Getesteter Glaube kann auch wieder scheitern. Ich habe es Abraham-Syndrom genannt für mich. Wenn Menschen versuchen, nicht nur ihren Teil, sondern Gottes Teil mit zu erledigen. Das ist einer der Gründe, warum Verheißungen Gottes in unserem Leben nicht wahr werden. Ein zweites Syndrom, nur ganz kurz, ich habe es das genannt, das Nahor-Syndrom. Nahor oder Nahor in anderen Bibelübersetzungen ist der Opa von Abraham. Und wir lesen im ersten Buch Mose, Kapitel 11, Vers 22, dass als Abraham loszog in dieses Land, das Gott ihm zeigen wollen würde, da zog sein Vater Terach, kommen wir gleich noch dazu, mit Abraham mit, aber sein Opa Nahor blieb in dem Land, in dem er groß geworden ist. Das ist ein zweiter offensichtlicher Grund, warum manche Verheißungen Gottes im Leben von Menschen nicht wahr werden, weil Menschen nicht bereit sind, loszuziehen. Ein dritter Gedanke, warum Verheißungen Gottes in unserem Leben nicht wahr werden, vielleicht das am meisten verbreiteste, ist das sogenannte, ich habe es genannt, Terach-Syndrom. Terach war der Vater von Abraham. Und wir lesen von Terach interessanterweise, dass als Abraham loszog, Terach mitzog. Da heißt es sogar, da nahm Terach Abram, seinen Sohn, und sie zogen, 1. Buch Mose, Kapitel 11, Vers 31, und sie zogen mit ihnen aus Ur in Chasdea hinaus, um ins Land Kanaan zu ziehen. Und sie kamen bis Haran und ließen sich dort nieder. So ein Satz, in dem man, wo man schnell drüber wegliest, viele Ortsnamen und so, denkt man, nicht so wichtig, aber spannend mal genauer reinzuschauen. Terach zog los mit Abraham, mit welcher Bestimmung? Um ins Land Kanaan zu ziehen. Das Land, das Gott Abraham noch nicht nannte, aber rückblickend für alle klar war, das ist das, wovon Gott gesprochen hat. So, Terach zog los aus dem Land Ur in Chaldäa mit dem Ziel, ins verheißene Land nach Kanaan zu kommen. Auf halber Strecke zwischendrin landeten sie aber in Haran. Und dann lesen wir, Terach ließ sich in Haran nieder. Ich glaube, es passiert öfter, als wir denken, dass Menschen im Glauben von Gott inspiriert, jung, dynamisch, voller Tatendrang, voller Idealismus losziehen, mit dem Ziel, ins verheißene Land zu kommen. Aber zwischendrin, ich sag mal, auf halber Strecke, passiert irgendwas, was dich veranlasst, dich niederzulassen. In Haran war es vielleicht auch schön. War nicht so schlecht dort. Und Terach dachte, willst du weiterziehen, wenn es hier eigentlich auch schon ganz schön ist? Vielleicht hat sie auch die Kraft verlassen. Vielleicht war der Weg von hier bis hier so anstrengend, dass Terach dachte, lass mal eine Pause machen. Und aus einer Pause wurde ein Dauerzustand. Vielleicht gab es auch Kritik. Vielleicht gab es Menschen, die nicht mehr mit wollten, denen es zu wild wurde, denen es zu kühn wurde, die es rational nicht nachvollziehen konnten. Vielleicht war es auch einfach nur bequem. Es gibt so viele Gründe, warum Menschen, die an Gott glauben, mit viel Leidenschaft, mit viel Idealismus, mit viel Tatendrang losziehen, aber nie am Ort ihrer Bestimmung landen, weil es zwischendrin und einen Grund gibt, der sie veranlasst, sich niederzulassen. Kritik von Menschen, Enttäuschungen, gibt es auch in Kirchen. Und Berufungen parken auf halber Strecke, aus verschiedenen Gründen. Es geht gar nicht darum, irgendjemand zu nahe zu treten oder irgendjemand zu verurteilen, aber ich will dich ermutigen, wenn Gott zu dir gesprochen hat, wenn es irgendwann einen Moment in deinem Leben gab, wo du gesagt hast, let's go, lass uns alles auf eine Karte setzen, da gibt es ein verheißendes Land, was immer dich veranlasst hat, auf halber Strecke stehen zu bleiben, ist nie zu spät, die Koffer nochmal neu zu packen. Ist nie zu spät, eine alte Berufung nochmal neu zu entfachen. Ist nie zu spät, nochmal neu in Glaubensschritt zu gehen, mit dem Ziel, Gott zu vertrauen, dass das, was im verheißenen Land wartet, noch schöner ist. Der Volksmund sagt, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Wenn du nichts hast, ist es manchmal einfacher, Gott zu vertrauen, als wenn du unterwegs erlebt hast, dass Gott dich segnet. Du hast einen Ruf, du hast Erfahrung, du hast Menschen, die dich mögen, du hast Finanzen, was immer. So, Gott hat dir schon was gegeben und denkst, so schlecht ist es. Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Ich glaube, ein Grund, warum getesteter Glaube immer wieder scheitert, ist neben dem Abraham und dem Nahor-Syndrom, das Terach-Syndrom, dass Menschen auf halbe Strecke pausieren. Und ich möchte Mut machen, fürs Jahr 2024 schön ein paar Kilo abzunehmen, schön ein bisschen weniger Netflix zu schauen, schön ein bisschen öfter mit dem Hund Gassi zu gehen, schön ein neues Hobby anzufangen. Aber wie cool wäre das, wenn 2024 ein Jahr wird, wo du sagst, ich habe meine Koffer nochmal neu gepackt. Hab Gott nochmal ein Commitment gegeben. Sag Gott, wenn du noch mehr mit meinem Leben vorhast, ich bin noch keine 75, lass uns nochmal versuchen. Lass uns nochmal losziehen ins verheißene Land. Und das Großartige ist, dritter Gedanke, gescheiterter Glaube kann wachsen. Glaube wird getestet, getesteter Glaube kann scheitern, aber gescheiterter Glaube kann auch wieder wachsen. Gott begegnet Abraham erneut. 13 Jahre nach der Geburt von Ismael, 29 Jahre nach der ersten Verheißung, spricht Gott erneut zu Abraham. Ich will, sagt Gott, Kapitel 17, Vers 2, meinen Bund stiften zwischen mir und dir und dich über alle Maßen mehren. Und dann lesen wir, da fiel Abraham nieder auf sein Angesicht. Das war der Moment, wo Abraham merkte, Gott hat mich nicht verstoßen. Gott hat mich nicht verurteilt. Gott kennt meine Struggle. Gott kennt die Gründe. Gott kennt den Schmerz in meinem Herzen. Gott kennt die Enttäuschung all der unerfüllten Gebete. Und Gott meldet sich nochmal und sagt, ich habe dich nicht vergessen. Mein Vorsatz ist immer noch wahr. Ich will dich mehren. Da fiel Abraham auf sein Angesicht. Wisst ihr, die Bibel ist voll von dem Gott der zweiten Chance. Die Bibel ist voll von Menschen, die versagt haben und Gott gibt ihnen eine zweite Chance. David, der König im alten Israel, im Alten Testament, begeht Ehebruch. Und es hat Konsequenzen. Es hat Auswirkungen. Aber Gott hat ihn nicht verworfen. Gott gibt ihm eine zweite Chance. Simson, der Held aus dem Buch der Richter, der seine Haare schneiden hat lassen und so lange Geschichte. Unmoral war die Herausforderung seines Lebens, wird gefangen genommen, die Augen werden ihm ausgestochen, aber Gott stellt sich noch ein zweites Mal zu ihm. Saulus verfolgt die Christen, wir hatten es anfangs schon erwähnt, und Gott begegnet ihm und sagt, Paulus, ich hab was Besseres für dich vor. Petrus verleugnet Jesus, nachdem er 3 Jahre mit ihm unterwegs war, nachdem er alles gesehen, alles gehört hat, verleugnet Petrus Jesus, nachdem er ihm hoch und heilig versprochen hat, es nicht zu tun. Bei der Gefangennahme, kurz nach dem Garten Gethsemane, 3-mal, so zum ersten Mal bewusst geworden, als Katrin darüber gepredigt hat, meine Frau. Petrus verrät Jesus und Judas verrät Jesus auch. Petrus wird zur Säule der ersten Gemeinde in Jerusalem und Judas erhängt sich an einem Baum. Was war der Unterschied? Der Unterschied zwischen Petrus und Judas war, dass Judas mit seinem Schmerz und seiner Verzweiflung alleine kämpfte in der Einsamkeit und dass Petrus in seinem Versagen die Gemeinschaft mit den anderen Jüngern suchte. Petrus war mit dabei, als die Jünger am See Genezareth waren und Jesus ihnen erneut begegnete. Und niemand verurteilt dich, wenn du mal durch eine schwere Zeit gehst. Niemand verurteilt dich, wenn du falsch abgebogen bist. Niemand verurteilt dich, wenn du dich zu lange niedergelassen hast. Aber es ist immer gut, in Gemeinschaft mit den richtigen Menschen zu sein. Was die Berufung von Petrus bewahrt hat, war nicht sein Heldentum, war nicht seine Persönlichkeit, es war einfach nur die Gemeinschaft mit den richtigen Menschen. Und Abraham erlebt genau dasselbe, was Paulus, was Petrus, was Simson, was David erlebt haben, dass wir im Gott nachfolgen, der zweiten Chance. Vers 5 heißt es, Mann, sagt Gott zu Abraham, wird dich nicht mehr Abraham, erhabener Vater nennen, sondern Abraham wird dein Name sein, denn zum Vater einer Vielzahl von Völkern habe ich dich bestimmt. Gott erbarmt sich ein zweites Mal. Gott erneuert seine Verheißung Abraham gegenüber. Was wir jetzt verstehen müssen, ist, dass Glaube bringt Gnade in dein Leben, aber es braucht Gehorsam, um Segen freizusetzen. Sag's nochmal, Glaube bringt Gnade in dein Leben, aber es braucht Gehorsam, um Segen freizusetzen. Gott erneuert seine Verheißung und gibt Abraham gleichzeitig einen zweiten Test mit auf den Weg. Dies ist mein Bund zwischen mir und euch und deinen Nachkommen, den ihr halten sollt. Es soll sich bei euch beschneiden lassen, alles, was männlich ist. Nochmal zwischen den Zeilen gelesen, Abraham war 99 Jahre alt. Warum zum Geier soll sich ein Mann im Alter von 99 Jahren noch die Vorhaut beschneiden lassen? Es war ein Glaubenstest. Abraham lässt sich im Alter von 99 Jahren beschneiden und mit ihm alles Männliche in seiner Sippe, mit den Menschen, wo er unterwegs war, seine Knechte und all diese Menschen. Und wieder zwischen den Zeilen gelesen, Abraham war 99 Jahre alt und Männer, die ein bisschen älter werden, müssen nachts öfter mal auf Toilette. Ist auch nicht schlimm, kann man machen. Und so besonders, wenn man im Zelt lebt und überall draußen freie Natur und sowas. Aber stell dir das mal vor, also nicht zu bildlich, aber so gedanklich. Abraham wird nachts wach, einfach nur, weil er Harndrang hat. Er geht nach draußen vors Zelt, öffnet seine Hose und sieht was? Den Glaubensschritt, den er gemacht hat, weil Gott erneut in sein Leben reingesprochen hat. Jedes Mal, wenn Abraham Wasser ließ und nach unten schaute, wurde er an seine Beschneidung erinnert, ein Akt des Glaubens, ein Akt des Vertrauens, dass Gottes Verheißung doch noch wahr werden könnte, weil Gott erneut in sein Leben reingesprochen hat. Manchmal legt Gott uns Glaubensschritte auf, die nicht für Gott wichtig sind, sondern für uns. Als Erinnerung, als Meilensteine, als Momente, wo wir zurückschauen können und sagen, damals, an diesem Tag, in diesem Gottesdienst habe ich meine Hand gehoben. Damals, in diesem Gottesdienst bin ich nach vorne gegangen. Damals, in diesem Gottesdienst habe ich mit jemandem vom Gebetsteam gesprochen. Und ich habe es festgemacht, meine Berufung, meine Entscheidung, mein Vorsatz. Damals habe ich mit meinem Chef gesprochen, mit meiner Frau. Ich habe es festgemacht. Mancher Glaubenstest ist nicht für Gott wichtig, sondern für uns. Eine zweite Aufgabe, die Gott Abraham mit auf den Weg gibt. Gott sprach zu ihm, Sarai, deine Frau soll sie nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Für uns eine Kleinigkeit. Also ob Abraham seine Frau Sarai oder Sarah nennt, ist für mich ziemlich Banane. Für Abraham war es ein Glaubenstest, den er nicht einmal zu vollziehen hatte, sondern permanent. Ich weiß nicht, wie oft Männer ihre Frau am Tag rufen, Schatz, ist das Essen schon fertig? Schatz, wo sind meine Socken, wo ist mein Schlüssel, weißt du? Keine Ahnung, wie oft Abraham nach seiner Frau am Laufe seines Tages ruft. Und jedes Mal, wo Abraham seine Frau rief, musste er sich neu entscheiden, glaube ich der Verheißung Gottes über unserem Leben und rufe sie Sarah oder glaube ich dem, was ich sehe und rufe sie Sarai? Dieser Glaubenstest war nicht für Gott wichtig, sondern für Abraham wichtig. Jedes Mal, wenn er Wasser ließ, wurde er erinnert, dass Gott eine Verheißung in sein Leben reingesprochen hat. Jedes Mal, wenn er seine Frau beim Namen rief, wurde er herausgefordert, sich neu zu positionieren, ob er Gott vertrauen möchte oder nicht. Und Abraham fängt an, seine Frau Sarah zu rufen. Mal frage ich mich, wie mein Leben aussehen würde, wenn alles, was ich ausspreche, wahr werden würde. Besser oder schlechter? Wenn wir die Bibel lesen, entdecken wir, dass Worte Macht haben, dass Worte Dinge kreieren. Zunächst in Gedanken, aber irgendwann vielleicht auch in Realität. Wie würde dein Leben aussehen, wenn alles, was du über den Laufe des Tages aussprichst, in Erfüllung kommen würde? Tag für Tag für Tag fängt Abraham an, seine Frau nicht mehr Sarai, sondern Sarah zu nennen. Und es braucht 12 Monate, bis Abraham den Sohn der Verheißung Isaak in seinen Händen hält. Und erlebt, dass Gott treu ist. 25 Jahre, nachdem er es zum ersten Mal gesprochen hat. Manchmal denken wir, alles müsste morgen passieren. Manchmal denken wir, wenn wir die Bibel lesen, die hatten es immer so einfach, da ging alles so instant. Abraham hat 25 Jahre gewartet, bis die Verheißung Gottes in seinem Leben wahr wird. Aber was wir entdecken ist, gescheiterter Glaube kann wachsen. Abrahams Glaube, sagt die Bibel, wächst so weit, dass er Jahre später, als Gott ihn herausfordert, ein Opfer zu bringen, und Abraham vor diesem Altar steht und auf einmal entdeckt, es gibt nichts zu opfern, außer seinen eigenen Sohn. Und dann diese crazy Story, wo Abraham seinem Sohn Isaac, dem Sohn der Verheißung, die Arme bindet, ihn auf den Altar legt und bereit ist, mit dem Dolch ihn zu ermorden als Opfer für Gott. Und der Hebräerbriefschreiber im Neuen Testament betrachtet diese Szene und sagt, Abrahams Glauben war so groß, scheinbar, dass Abraham Gott vertraute, dass er sogar in der Lage ist, den toten Isaac wieder zum Leben zu erwecken. Gescheiterter Glaube kann wachsen. Und der letzte Punkt, wenn wir das Leben von Abraham anschauen, gewachsener Glaube wird belohnt. Gewachsener Glaube wird belohnt. Abraham wurde tatsächlich zum Vater vieler Völker. Isaac heiratete, ich glaube Rebekka hieß seine Frau, auch da war es mit dem Kinderkriegen nicht ganz so einfach, aber schlussendlich wird sie schwanger mit Zwillingen Esau und Jakob. Jakob war der Sohn der Verheißung und Jakob heiratet wieder und bekommt 12 Kinder, 12 Söhne. Diese 12 Söhne heiraten wieder und gründen oder starten die sogenannten 12 Stämme Israel. Und dieses Volk, geboren von Abraham, Isaak und Jakob, ist heute tatsächlich so zahlreich wie die Sterne am Himmel und der Sand am Meer. In jedem Kontinent, in beinahe jedem Land leben Juden. Über viele Jahrhunderte vertrieben aus ihrem Land, aber immer noch mit dieser Identität, dass Gott sie berufen hat, mit allen Herausforderungen, mit allen Segnungen. Aber Gott hat seine Verheißung, die er Abraham gegeben hat, Realität werden lassen. Warum? Weil gescheiterter Glaube wachsen kann und weil gewachsener Glaube belohnt wird. Ich möchte Mut machen, wo immer du vor Herausforderungen in deinem Leben stehst. Gott ist in der Lage, Glauben zu belohnen. Ich habe eine Einladung auf meinem Schreibtisch, ich habe schon zugesagt, für alle, die nicht Teil des Gospelhauses sind oder vielleicht nicht wissen, ich bin 50% leitender Pastor im Gospelhaus und 50% für unseren Kirchenverband mit 60 Gemeinden der Vorsitzende. Und ich habe eine Einladung bekommen, in diese Rolle als Vorsitzender von unserem Movement, Via Movement, nach Kenia zu kommen, auf einer Pastorenkonferenz zu sprechen. Und der Grund ist ganz einfach der, dass unsere Leute, Missionare, die wir vor 60 Jahren ausgesandt haben in Afrika, diese Bewegung gegründet haben, Herbert Roos hieß der junge Mann, der losgezogen ist mit seiner Frau und dann seinen Kindern und in Afrika, in Kenia, angefangen hat, das Evangelium zu verkündigen, Gottesdienste zu feiern, die Bibelschule gestartet hat. Und aus diesen zarten Anfängen vor 60 Jahren ist inzwischen eine Kirchenbewegung entstanden mit 400 Kirchen, 27.000 Zugehörige. Die sagen, wir sind Kinder der Volksmission, so hieß unsere Bewegung vor vielen, vielen Jahren. Und die kennen dich gar nicht. Aber in Afrika ist wichtig, dass du einen Titel hast. Für sie bin ich der Referent, Bischof, Präsident, whatever und so. Ich bin super gespannt, super herausgefordert. Das ist nicht meine Muttersprache, Englisch, das ist nicht mein Essen, das ist nicht meine Klimazone. Aber ich freue mich drauf zu sehen, was entstanden ist in einem Land weit weg von uns. Nicht über Nacht, nicht in Form von Metamorphose, aber weil Menschen bereit waren, im Glauben zu gehen. Weil Menschen bereit waren, nicht nur einen Tag zu glauben, sondern ein Jahr. Weil Menschen nicht nur ein Jahr geglaubt haben, sondern ein Jahrzehnt. Und über 60 Jahrzehnte hinweg ist was gewachsen, das Gott ehrt, das Menschen verändert hat, das Familien Hoffnung gibt, das Kindern Schulbildung gibt, Krankenhaus, Bibelschule, andere Geschichten. Weißt du, was Gott in dein Herz reingepflanzt hat? Nicht alles wächst über Nacht, aber Dinge entwickeln sich. Ich würde dich einladen, nochmal aufzustehen. Gott sucht keine Helden. Gott sucht einfach nur Menschen, die bereit sind, ihm zu vertrauen. Und je besser wir Gott kennen, je mehr wir mit ihm erlebt haben, desto weniger Mut braucht es, weil Vertrauen gewachsen ist. Möchte ich einladen, vor allem die, die schon lange mit Gott unterwegs sind. Vielleicht bist du mit viel Leidenschaft, mit viel Idealismus, mit großen Träumen gestartet und hast unterwegs festgestellt, in Haran ist auch nicht so schlecht. Aber die eigentliche Bestimmung, die eigentliche Berufung Gottes für dein Leben war nie Haran, sondern das verheißene Land. Möchte ich ermutigen, nochmal neu deine Koffer gedanklich zu packen und Gott zu vertrauen. Vielleicht bist du ganz jung, hast nichts zu verlieren, kannst alles auf eine Karte setzen. Herzlichen Glückwunsch. Leb die Träume Gottes für dein Leben. Werd nicht alt und schau irgendwann zurück und frag dich, was wäre möglich gewesen, wenn. Es ist ein guter Vorsatz, ein paar Kilo abzunehmen, ein bisschen weniger Fernsehen zu schauen, öfter spazieren zu gehen. Aber es ist eine andere Dimension, sein Leben in Gottes Hände zu legen, auch als Kirche und zu sagen, Gott, was immer du vorbereitet hast, wollen wir im Glauben empfangen. Und sei nicht überrascht, wenn Glaube getestet wird. Sei nicht schockiert, wenn getesteter Glaube auch mal scheitert. Aber sei dir gewiss, dass auch gescheiterter Glaube wieder wachsen kann. In der festen Gewissheit, dass gewachsener Glaube am Ende belohnt wird. Ich will dich einladen, noch einen Song mit uns zu singen. Oder einfach nur stille zu sein. Aber auf das zu reagieren, was Gott in dein Leben reingesprochen hat, heute, an was er sich wieder erinnert hat, was vielleicht schon lange her ist. Aber wir glauben, dass Gott dich kennt, dass Gott dich liebt und dass Gott mehr Potenzial in dich reingelegt hat, als du denkst. Allerletzter Gedanke, in Afrika lebt eine Antilopenart, die heißt Impalas. Und die Impalas sind in der Lage, 3 Meter hoch und 9 Meter weit zu springen. Können aber im Zoo, in einem Gehege gehalten werden, wo der Zaun, der Sichtschutz nur 1,20 Meter oder so hoch ist. Und der Grund ist folgender, ein Impala würde nie über ein Hindernis springen, ohne zu sehen, wo es am Ende landen wird. Und obwohl ein Impala in der Lage ist, 3 Meter hoch und 9 Meter weit zu springen, können sie in Gehege gehalten werden mit einem Sichtschutzzaun von 1 Meter irgendwas. Einfach nur, weil es nicht über den Zaun sehen kann. Im selben Land in Afrika leben Nashörner, 2 Tonnen Lebengewicht, bis zu 50 Stundenkilometer schnell, können maximal 9 Meter weit sehen, rennen aber durch die Savanne komplett ohne Angst. Warum? Weil sie wissen, dass der in ihnen ist, stärker ist als der ihnen gegenübersteht. Wenn du 2 Tonnen Lebengewicht hast, 50 Kilometer Geschwindigkeit auf die Straße bekommst, dann musst du keine Angst haben, was dir begegnet. Die Frage ist, ob wir verstanden haben als Kinder Gottes, wer in uns lebt, wer wir sind, welche Identität wir haben. Lass uns nicht alt werden mit der Gesinnung eines Impalas, mit einem Megapotenzial, eingesperrt in einem kleinen Gehege, einfach nur, weil wir nie den Mut hatten, unser Potenzial zu entfalten, weil wir nicht sehen konnten, wo wir landen würden. Lass uns leben wie Nashörner. Vielleicht nicht ganz so grazil, nicht ganz so ansehnlich, aber voller Wumms, voller Mut, voller Überzeugung zu wissen, dass der in uns ist, stärker ist, als der in der Welt lebt. Danke, Jesus, dass du da bist. Danke, dass du Berufung ausgesprochen hast in die Leben, in diese Personen. Vor allem wir beten, dass du Glauben wieder neu entfachst, dass du Identität neu zusprichst, dass du Hindernisse aus dem Weg räumst, dass du Glaubensschritte wieder neu sichtbar machst. Vor allem wir danken, dass du mehr Potenzial in uns reingelegt hast, als wir es jemals für möglich halten. Danke, dass du ein Gott der zweiten Chance bist. Wir laden dich ein, während diesem Song zu sprechen, neu zu entfachen, neu auszugraben. Danke, Jesus.